possible l'âge d'une majorité, que furent trouvés, et bien involontairement,
Es ist lange her, dass völlig unabsichtlich die ersten Artikulationsversuche einer Musik gefunden wurden, die so einzigartig war, dass ich sie Musique concrète taufte. Ich war damals der Einzige, der sie so nannte. 20 Jahre später wurde sie von allen unter dem Namen elektronische Musik gemacht.
Ich stelle Ihnen Herrn Pierre Schaeffer vor.
Ich möchte lediglich sagen, dass in den Jahren 48-50 jeder andere die unbegrenzten Möglichkeiten der elektronischen Musik hätte entdecken können. Worauf ich jedoch bestehe, ist, dass ich aus meiner Entdeckung etwas anderes habe machen wollen und immer noch machen will, als das, was die meisten meiner Zeitgenossen und jüngeren Kollegen daraus machten.
Meine Damen und Herren, das Wort Musik konkret ist in der Terminologie unserer modernen Kultursprache annähernd von der gleichen Berühmtheit wie das Wort abstrakte Malerei. Wir haben heute die Freude, den Erfinder dieses Begriffes und dieses ganzen Komplexes Musik konkret, Herrn Pierre Schaeffer, bei uns zu sehen.
Der gute Alfred Hitchcock hat in der ganzen Welt rumgesucht, wo er seinen Film Die Vögel synchronisieren lassen wollte und landete schließlich bei Ihnen.
Richtig.
Aber sagen Sie mal, warum hat denn Hitchcock jetzt nicht gleich gesagt, ich nehme Originalvögelstimmen? Warum geht er eigens nach Berlin zu Oskar Sala und lässt den Film auf diese Weise elektronisch synchronisieren?
Na ja, so schnell war der Gang nach Berlin nicht, Herr Tölke. Er hat lang gesucht und wollte es auch mit den Vögeln machen. Aber es hat sich gezeigt, es ist zu schwierig. Er hatte so raffinierte Bewegungen dieser Vögel und so merkwürdige Verhaltensweisen, dass es mit Naturlauten nicht möglich war. Und er hat dann lang rumgesucht, in den USA und überall. Und dann hat er durch Zufall von meinem Freund Gassmann in New York erfahren, dass da in Berlin noch was geben soll.
Aber Geräuschemacher darf man Sie doch unter diesen Umständen gar nicht nennen. Ihr Berufsbezeichnung?
Ja, ich würde sagen, elektronischer Komponist.
Wir danken dem elektronischen Komponisten Oskar Sala.
The Godfathers. Oskar Sala und Pierre Schaeffer zum 100. Geburtstag. Eine Hommage von Philipp Schulze, Jan Sieber und Nathalie Singer.
Ein paar Sätze zur Biografie von Herrn Pierre Schaeffer. Er ist in Nancy geboren, Jahrgang 1910. Er ist ein vielgebildeter Mann, der eigentlich von der Technik herkommt. Er ist Ingenieur, Erfinder, er ist Schriftsteller, Komponist und er ist der Organisator dieser großen, inzwischen auf der ganzen Welt verbreiteten Bewegung, die ihren Ausgang genommen hat aus einem kleinen akustischen Versuchsstudio 1942 in Paris, die dann die Form einer Gruppe de Recherche 1948 annahm und damals auch im Oktober mit einem Concert de Bruit durch Radio Paris hervortrat.
Präsentation du Concert de Bruit.
Vorstellung des Geräuschkonzerts von Pierre Schaeffer, Mittwoch, 5. Oktober 1948 um 21 Uhr im Club de Sey.
J'ai entendu à la radio. Les premières études.
Ich hörte im Radio die ersten Geräuschetüden von Schaeffer und das erweiterte natürlich meine Perspektive. Denn es war absolut wichtig, das, was wir machten, aufnehmen zu können.
C'était tout à fait important de pouvoir enregistrer ce que l'on faisait.
Pierre Henry, Symphonie Collecteur.
Du hast einige Stücke ausgewählt. Das erste heißt entweder Symphony Collector oder Symphony Collecteur.
Und zwar war für Henri dieser Moment ausschlaggebend, als er die Etude de Bruit, diese Geräuschetüden im Radio gehört hat. Da hat er gemerkt, ach, das ist der neue Weg, das ist meine Zukunft und ist dann zu Pierre Schaeffer gestoßen. Und das ist auch der Grund, warum er diese Etüden in seiner Symphonie Collecteur, in seiner Hommage vor allem verwendet hat. Pierre Henri gilt eigentlich mit Pierre Schaeffer immer als der Erfinder der Musik konkret und er wird halt als Papa des Technos gefeiert, weil er diese Loops sehr viel verwendet hat.
Symphonie pour un homme seul, de Pierre Schaeffer et Pierre Henri.
1950 wurde sein berühmtestes Werk uraufgeführt, die Symphonie pour un homme seul, die er in gemeinsamer Arbeit mit Pierre Henri geschrieben hat und die später vor allem in der Choreografie durch Maurice Béjart berühmt geworden ist.
Pierre Henri, Symphonie Collecteur.
1949 hat Pierre Schaeffer dann in einem vielbeachteten Zeitschriftenaufsatz den Begriff der Musik konkret geprägt.
All dies unterstreicht die Grundidee, dass es einen umgekehrten Weg gibt, um zur Musik zu gelangen, Einen, der vom Klangmaterial ausgeht, anstatt von einer Partitur. Von einer nachträglichen Komposition, anstatt von der klassischen Ausführung. Ohne anmaßend klingen zu wollen, würden wir unsere Versuche als Versuche konkreter Musik bezeichnen, um auf ihren allgemeingültigen Charakter hinzuweisen. Es handelt sich nicht mehr im engeren Sinne um Geräusche, sondern um eine musikalische Kompositionsmethode.
Also der Weg des Komponierens wird genau umgekehrt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende der konkreten Musik.
In den Editions du Seuil erscheint Pierre Schaeffers Buch À la recherche d'une musique concrète, auf der Suche nach einer konkreten Musik.
Ein Buch, aus dem auch die späteren Komponisten der sogenannten elektronischen Musik wesentliche Anregungen bezogen haben.
Christian Rosset, Ainsi meurt derrière les cris les gazelles.
Ainsi.
Und das heißt im Deutsch übersetzt ungefähr: Und so sterben hinter den Gittern die Gazellen. Was sich darauf bezieht, dass die Töne hinter den Gittern der Notenlinien sterben. Und das ist ein Satz, den Christian Rosset im Tagebuch von Pierre Schaeffer gefunden hat, auf Seite 25, am 2. Juni 1948 aufgeschrieben. Und dieser Satz stammt also wirklich aus den Anfängen der Musik konkret, aus den Erfinderzeiten. Und der war der Ausgangspunkt dieser Hommage oder dieses Stückes.
Ainsi. Ainsi meurt.
Dans le désert.
Ainsi meurt.
D'autres voix se font entendre dans les profondeurs qui exigent le silence et une certaine inaction. Leur débit, sous peine de confusion, en est plus lent.
J'ai longtemps cru ce qu'on me racontait, que les choses étaient parfaitement distinctes, telles le corps et l'esprit, le bien et le mal, l'homme et les choses elles-mêmes. Je vivais ainsi dans un espace sec.
Ainsi meurt derrière les grilles.
Christian Rosset, ainsi meurt derrière les grilles les gazelles.
Christian Rosset ist Künstler, Musiker, Schriftsteller. Er ist Radiomensch, also ein Radiomann. Es ist ein Multigenie, wie Pierre Schaeffer es auch war.
Et avec Schaeffer, ça a été très bien. Pendant toute cette époque, c'était
in dieser Zeit war es mit Schaeffer sehr schön. Fraternelle. Es war eine brüderliche Phase, die später in eine väterliche und letztendlich in eine Oppositionsphase mündete.
Ensuite, à une époque d'opposition.
Mit der Trennung von Schaeffer und Henri hörte 1956 die Gruppe Konkreter Musik zunächst auf. Pierre Henri wandte sich mit Maurice Béjart mehr der Ballettmusik zu, während sich Schaeffer neu orientierte.
Als ich ans Studio für Konkrete Musik kam, war die ganze Gruppe um Pierre Henri gerade am Gehen.
Luc Ferrari.
Es war der große Bruch zwischen Schaeffer und Henri. Schaeffer und ich blieben allein im Studio zurück. Und so kam es, dass Schaeffer zusammen mit mir die Gruppe Konkreter Musik gründete, die GRM.
Christian Eloi. Random Access Memory.
Ich habe noch ein Stück ausgesucht von Christian Eloi mit englischem Titel Random Access Memory. Das klingt digital.
Ja, also Christian Eloi hat dieses Stück Random Access Memory zum 100. Geburtstag von Pierre Schaeffer in Shanghai aufgeführt. Und er verwendet da ausschließlich Material aus den Etüden von Pierre Schaeffer und aber auch Material der Komposition dieser Gruppe de Recherche Musicale aus den 60er und 70er Jahren. Also ist auch ein Hommage an den Klang der Musik konkret aus den 60er und 70er.
Okay, also Memory, das Gedächtnis der konkreten Musik. Thank you.
Christian Eloy, Random Access Memory.
In dieser Zeit erfand er etwas noch Bedeutenderes als die Musik konkret. Nämlich das Konzept einer musikalischen Grundlagenforschung. Was ihn interessierte, war nicht eine Art von Klangexpressionismus mit Geräuschen, sondern die Frage, wie letztendlich das Gehör und die auditive Wahrnehmung aufgebaut sind.
Die Entwicklung der konkreten Musik sollte in den kommenden Jahren darin bestehen, jene Musik von ihren surrealistischen und expressionistischen Einflüssen zu befreien.
Die Etudes aux objets, die sie 1959 komponierten, 10 Jahre nach der Symphonie pour un homme seul, stellt in ihren Augen eine wichtige Etappe dar, da sie dem Surrealismus der Anfangszeit einen Willen zur reinen Musik entgegensetzt.
Es ist ein einfaches Studium mit dem Bestreben, die musikalischen Objekte unter Berücksichtigung ihrer Gestalt und ihres Aufbaus zu komponieren.
Lautaro Vieira, Lalef.
Die nächsten Stücke sind von Schülern von Denis Dufour. Und Denis Dufour leitet am Konservatorium in Paris die Klassen für elektroakustische Komposition. Er war selber lange Zeit Mitglied der Gruppe de Recherche Musicale, der Gruppe für musikalische Forschung. Und die haben alle in ihren Kompositionen ein Objekt aus den Etudes aux Objets von Pierre Schaeffer zum Ausgangspunkt ihrer Stücke genommen. Er schreibt selber zu diesem Stück Aleph, dass Pierre Schaeffer vielleicht auf der Suche nach dem Aleph in Jorge Luis Borges Sinne war, also nach einem Klang, der alle Klänge des Universums enthalten würde. Lautaro Vieira, Lalef.
Il s'agissait donc de refuser l'emploi des sons trop réalistes.
Es ging also darum, den Gebrauch allzu realistischer, evozierender Klänge zu vermeiden, damit das Ohr des Zuhörers sich mehr auf die Eigenschaften und auf die Form des Klanges konzentriere.
que les sons sont des formes. Alors ça, c'est un concept complètement nouveau parce qu'on pensait que les sons, c'était des intervalles.
Das heißt, dass Klänge Formen sind und das ist ein völlig neues Konzept.
Eh bien, voilà que avec la musique concrète, on a...
Denn bisher dachte man, dass Klänge keine Formen, sondern Intervalle sind. Und nun muss man sich mit der Musik konkret eingestehen, dass diese Wahrheit, die immer noch wahr bleibt, mit einer neuen Wahrheit, die noch nicht bekannt war, in Einklang gebracht werden muss. Nämlich, dass Klänge wie in der Malerei Formen sind. Und das ist eine gute Nachricht, denn das erweitert den musikalischen Spielraum.
Camille de Lafont, Exodus.
Also das Stück Exodus beschreibt im Grunde genommen den Werdegang von Schäffer selber. Er kommt aus einem Musiker-Elternhaus und liebt Bach und die klassische Musik und musste das sozusagen hinter sich lassen, um neue Wege einzuschlagen. Exodus heißt vom Weg abkommen. Und das hat Schäffer gemacht, um die Musik konkret erfinden zu können. Und ich denke, es ist auch ein bisschen die Geschichte von der Camille de Lafont selber, weil sie war selber Pianistin ursprünglich, ist dann nach der klassischen Ausbildung zum Jazz und zur Impro übergewechselt und dann am Ende zur elektroakustischen Musik gekommen.
Die wirkliche Erklärung für die elektroakustische Musik ist einfach darin zu suchen, dass der Rundfunk begann, eine eigene Form zu finden. Sobald im Rundfunk Musik, Text und Geräusche gleichberechtigt nebeneinander stehen dürfen, kann man die Musik behandeln wie das Geräusch. Und man kann Geräusche auf gleiche Weise montieren wie Sprache. Und plötzlich hat man eine neue Kunst erfunden, die sich zunächst radiophone Kunst und später, als sie sich zu einer eigenständigen Klangkunst entwickelte, eben Musik konkret nannte.
The Godfathers, Oskar Sala und Pierre Schäffer zum 100. Geburtstag.
Bei dem Oskar Sala hatte ich den Eindruck, dass der versucht zu ergründen, worum es bei elektrischen Schwingkreisen geht, was das ist. Was ist überhaupt Musik? Woraus setzen sich Klänge und Töne zusammen? Also welche Schwingungsverhältnisse, welche Frequenzen gibt es da und so. So der Versuch, so ganzheitlich eine Sache zu verstehen. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Forscher und Techniker. Das war da ja alles so in Personalunion. Und dann kriegt man natürlich mit, dass in Frankreich dies läuft, Musik konkret und die Amerikaner, die versuchen das und in Köln läuft das, aber das ist gar nicht so meine Frage, weil ich habe ja dieses Instrument und das ist erstmal Kosmos genug.
Ja, die Jüngeren haben ihn halt bewundert. Die Leute, die sich für Elektromusik interessiert haben, sind irgendwann auf Oskar Sala und das Trautonium gestoßen und also wenn man ihn angerufen hat, dann war er eigentlich offen und hat sich ja einen halben Tag, einen Tag mit den Leuten beschäftigt und ihnen erklärt und ihnen das Studio gezeigt, ihnen das Trautonium gezeigt.
Wir hatten uns verabredet an seinem Studio, das war ein Bungalow an der Heerstraße in Berlin, und in dem Bungalow war der schon seit Jahrzehnten. Ich hatte keine Vorstellung, wie Oskar Sala aussieht oder so. Ich wusste halt nur, der war sehr alt, der war über 90 schon. Und jetzt stand ich also auf der Heerstraße und guckte Richtung S-Bahnhof und erwartete jetzt eigentlich einen Greis. Plötzlich sah ich so einen kleinen Punkt in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf mich zukommen. Und das war Oskar Sala. Also der hatte ein unglaubliches Gehtempo drauf, wirkte unglaublich vital, blieb dann vor mir stehen und musterte mich so von oben bis unten, guckte mir dann in die Augen. Und dann zog er so mit einer großen Geste den einen Handschuh aus und hielt mir seine Hand hin und sagte: "Guten Tag, Oskar Sala."
Wolfgang Müller, Experimentelles.
War nicht groß. Man kam rein, da war so ein kleiner Flur. Links ging es durch zur Küche und dann gab es ein Schlafzimmer, und in dem Schlafzimmer, da standen halt die Filmschneidemaschinen, also auf denen er mit Hitchcock zusammen die Vögel geschnitten hat und seine ganzen anderen Industriefilme und so. Und dann kam man in den Wohnzimmerbereich, das war das eigentliche Studio. Also da stand das Mixturtrautonium in der Mitte. Und die ganze linke Wand, da erinnere ich mich dran, es war ein Regal und es war voll mit Tonbändern. Und ich dachte nur: Wahnsinn, das komplette Schallarchiv von Sala, und es ist wirklich nur ein winzigster Teil davon veröffentlicht. An einer Wand gab es eine kleine Sammlung mit Erinnerungen, also Fotos und Zeitungsausschnitte so von 1930 bis in die Gegenwart.
Erstmal sehen Sie mal hier Hitch, wie er zum Besuch in meinem Studio ist. Wir haben ihm natürlich da den Film vorgeführt. Und als wir fertig waren, sagte er gleich: "Also, jetzt muss ich das Instrument sehen."
Die Elektronik kann man sich durch Kaufteile mehr oder weniger selbst zusammenstellen. Zumindest für ein Volkstrautonium. Das ist eigentlich ganz simpel. Das kann eigentlich jeder analoge Synthesizer.
Wolfgang Gerhard Müller arbeitet im Kulturzentrum Weiße Rose in Berlin und hat dort ein zweimanualiges Trautonium. Und er ist fast der Einzige, der das auch spielen kann.
Das Problem ist halt, das Manual zu bauen und das zu adaptieren, dass es eine Schnittstelle dazu bietet. Also man muss dazu sagen, zu diesem Manual gehört zur Grundausstattung dazu ein Brillenputztuch und ganz feinstes Schmirgelpapier, so 6000er, weil die Seite, die muss ab und zu angeschmirgelt werden. Also zumindest bevor man anfängt zu spielen, sollte die Schiene poliert werden und die Seite einmal gereinigt werden.
Ich fange jetzt ganz unten auf dem Manual an. Ich habe hier ein kurzes Manual, das heißt, ich kann mit dem nur 3 Oktaven abdecken ungefähr, und ziehe jetzt den Ton über das ganze Manual.
Ja, ich
habe mich einfach bemüht. Ich bin deswegen manchmal, also es ist einfach so, ich bin mit einem gigantischen Enthusiasmus an diese Kiste ran, weil ich musste sie erfahren, ich musste alles rauskriegen. Ja, Musiker bin ich ja schon lange. Da dachte ich mir, Mensch, du, irgendwie kannst du eine Tonleiter spielen. Oh, ist ja spannend. Und so ging das wirklich los. Und dann habe ich mir alles raufgeschafft. Ich konnte vorher kein Metall verarbeiten. Ich habe dann mir Feilen gekauft, habe mir Gewindebohrer, dann habe ich allen Leuten Löcher in den Bauch gefragt und habe gebohrt, denn Gewinde. Jede Taste hat übrigens 23 Arbeitsgänge. Man wird verrückt, wenn man die per Hand macht. Man wird wahnsinnig. Tango de Caravan ist mein absoluter Favorit, und zwar deswegen, weil das nämlich nicht mit übereinander gelegten Harmonien gemacht ist, so wie im Orchester, sondern die Trautonium eigenen Teiler benutzt wurden. Also jeder Akkord, den man da hört, ist ein Teiler. Ja. Und das funktioniert. Und dann sind auch die Melodien bestehen aus sich ergänzenden Teilern. Ich habe mir das auch alles akribisch aufgeschrieben, weil es natürlich schwer, seine eigenen Sachen manchmal zu reproduzieren. Nicht wegen der Finger, deswegen auch, aber diese Klänge wieder alle hinzukriegen und die Teiler. Und dann plötzlich entstanden, obwohl ich die Akkorde eine Oktave tiefer gespielt habe, Obertöne, die eine Oktave höher gar nicht zu hören sind, weil die Filter da nämlich nicht arbeiten. Plötzlich ist da eine Oberstimme entstanden, die ich gar nicht komponiert habe. Also alles so. Und das ist Trautonium. Und das ist das erste Mal, dass es mir nach Jahren gelungen ist, ein richtig echtes, für meine Begriffe, andere werden das vielleicht nicht so merken, ein richtig echtes Trautoniumstück zu machen. Das 100% ist.
Was ich merke, es gibt ganz viele, die zum Beispiel diese Döpfergeräte anwenden, die halt so im Ambient-Bereich irgendwie Effekte machen oder halt gleitende Klänge und sowas. Und da ist das Gerät ja eigentlich richtig prädestiniert dafür.
Bill Laswell und Pete Namluk, Trautoniolo.
Wobei es halt Oskar Salle auch da für so einen Bereich eigentlich so gut wie gar nicht eingesetzt hat. Also bei ihm ist ja alles schon melodisch, rhythmisch und weniger gleitend. Also zumindest nicht so sphärisch, wie es dann eingesetzt wird heutzutage.
Nun, ich kam nach dem Abitur in meiner thüringischen Heimat nach Berlin und wollte zu Hindemith in die Kompositionsklasse. Und das war 1929. Und dann war eigentlich gar nicht viel Zeit verstrichen, als Hindemith uns Schüler da mal hinaufnahm in die Rundfunkversuchsstelle, die ihn sehr interessiert hatte wohl. Und in zwei Räumen davon fanden wir also den Dr. Ing. Friedrich Trautwein, der da angefangen hatte, eine Idee zu verwirklichen, um ein elektrisches Musikinstrument zu bauen. Interessant war, dass damals Trautwein wegen der, ich möchte beinahe sagen, der Enge der finanziellen Mittel auf die glänzende Idee kam, na also da machen wir keine Klaviatur, das ist immer sehr aufwendig mit der Klaviatur, nicht weil so viele Tasten und dann hinten Röhren dran, da machen wir mal eine Saite, eine richtige Saite mit A-I, Saite. Und diese Saite war bei ihm ein dünner Draht und den hat er über eine Metallschiene gespannt Und dann hat er so gemacht, dass man durch Fingerdruck Saite und Schiene berührte, zusammenbrachte und dann setzte eine kleine Klimmlampe mit Kippschwingungen ein. Hindemith hat sich gleich bereit erklärt, wie er sah, es wird was. Ich komponiere und spiele mit. Und hier sehen Sie das Bild. Er sitzt hier in der Mitte. Ich sitze hier an diesem Instrument und der Professor Rudolf Schmidt hat dieses Instrument gespielt.
Philipp Schulze und Jan Sieber, Subharmonische Impro Nummer 5.
Wir haben das alles live improvisiert, haben auch die Klangerzeugungsmodule von Döpfer benutzt, spielen aber nicht mit einem Manual oder einem Keyboard, sondern spielen mit den Parametern der Module. Was wir aber eigentlich machen wollten, ist, hinter die Geheimnisse dieser subharmonischen und der Formantfilter zu kommen. Also die subharmonischen Mixturen sind erstmal sehr ungewöhnliche Mixturen. Wenn man die hört, wirken sie ein wenig mystisch, ein bisschen düster auch. Man kann aber dann gerade über die Formantfilter sehr menschliche Züge da reinbringen, weil man vokalähnliche Laute erzeugen kann.
Was ich spiele, kann im Sinn des also schon grundsätzlich kommen, weil ich keine Tastatur mit temperierter Stimmung habe, sondern in der subharmonischen Reihe gibt es keine temperierte Stimmung. Reine Quinten, reine Terzen, reine Oktaven, reine Septim und sämtliche Primzahlen 11, 7, 13, 17, nicht 23, das sind alles reine harmonische Töne. Die kann ich gar nicht verändern. Wenn ich reine Quinten spiele, dann bleiben sie auch reine Quinten.
Philipp Schulze und Jan Sieber, Subharmonische Impro Nummer 5.
Also es wird immer irgendein Nischenprodukt bleiben, wo vielleicht mal ein oder zwei Leute Interesse dran haben und auch wahrscheinlich vielleicht auch nur kurzzeitig und dann wieder sich dem nächsten Gerät zuwenden. Aber ich denke mal, es hat seine Berechtigung und es wird auf irgendeine Art und Weise wird's weiterleben.
Ich glaube, also als ich da war, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, speziell die technische Frage hat ihn sehr beschäftigt. Also wie das mit dem Mixturtrautonium, wie das entwicklungstechnisch, wie das weitergeht, also wie man das praktisch ins neue Jahrtausend transportieren kann, vor dem Hintergrund der Digitaltechnik und so.
Oliver Stummer und Liesel Uivari, Live-Mitschnitt aus Hainburg.
Er
Stummer und Ulvari, zwei Künstler aus Wien, arbeiten eigentlich ganz genau wie wir und haben auch die gleiche Technik benutzt. Der große Unterschied ist, dass sie auch mit Samples arbeiten, das auch live machen. Das heißt, Loops, Samples, auch Originaltöne können live dazugemischt werden, auch eher performativ, improvisiert. Das heißt, da steht der Laptop noch neben dem Instrument.
Oliver Stummer und Liesel Ulvari, Live-Mitschnitt aus Hainburg.
Den Oskar Sala, den ich ab 1990 kennengelernt habe, der hat immer einen glücklichen Eindruck gemacht. Der war eigentlich immer guter Dinge, guter Laune. Ich würde sagen, beschwingt.
Das ist, glaube ich, so dieser Moment, den ich bei dem ganz toll fand. So die Freude am Spiel, und zwar die unverstellte Freude, auch mit einem elektronischen Musikinstrument. Dass man nicht so tut, dass man jetzt was unheimlich Ernstes macht, das war er sowieso. Und diese Heiterkeit, die der auch ausgestrahlt hat, und so eine Form der Heiterkeit und so eine Form der Gelassenheit, wie ich die bei ihm erlebt habe, die stellt sich erst dann ein, wenn man wirklich Bescheid weiß. Es gibt ja von Hindemith die Oper Die Harmonie der Welt. Und das wurde mir zum Beispiel so völlig klar, dass die sich also wirklich mit diesen Harmonien befasst haben.
Christian Jendreiko hat Oskar Sala vor rund 10 Jahren getroffen und kam tief beeindruckt zurück. Das hat ihn als Komponist dann, als Künstler und Komponist dann schon sehr beeinflusst.
Wir wissen, es gibt die Obertonreihe und die kann man auch hörbar machen. Und es gibt in der Musiktheorie halt die Theorie, die bis zur Entwicklung des Mixtur-Trautoniums auch nur Theorie war, dass wenn es eine Obertonreihe gibt, dass es dann gespiegelt nach unten auch eine Untertonreihe geben muss. Da wurde mir halt klar, dass der vielleicht auch eben so fit ist mit 90 und so sprühte, weil er sich einfach den ganzen Tag selber mit solchen Harmonien beschallt hat. Also so elektronische Klangdusche im Grunde genommen. Jeden Tag so ein elektronisches, harmonisches Vollbad genommen.
Werni und Jendreiko, Jefts.
Thank you. Ja, aber das ist ja so, finde ich, dass dann so die Einflüsse, die, oder das ist meine Sichtweise, es muss ja dann nicht am Trautonium weitergehen. So. Es kann ja ganz woanders weitergehen. Oder da bin ich dankbar für, dass so der Geist und die innere Einstellung, mit der man zu Werke gehen kann, das ist so das entscheidende Moment. Und das war halt so das Erlebnis, also wie man sein Leben als Künstler, wie man das leben kann, als Beispiel, wie ich finde, vorbildhaft. Der hat so vorbildhaft so das Künstlerleben gelebt.
Am lautesten wird es, wenn der Chef angesagt wird.
The Godfathers. Oskar Sala und Pierre Schäffer zum 100. Geburtstag. Eine Hommage von Philipp Schulze, Jan Sieber und Nathalie Singer. Mit den Stimmen von Pierre Schäffer, François Bell, Luc Ferrari, Rudolf Frisius, Hans-Heinz Stuckenschmidt, Pierre Henry, Jacques Vidal, Oskar Sala, Wolfgang Gerhard Müller, Christian Jendreiko, Jürgen Hiller und Viktor Neumann, Klaus Jepsen und Andreas Sparberg. Dank an Oliver Rauch, Ingo Rudloff und Mario Weise. Ton Alexander Brennecke. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2010.